Christen sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Hört sich ganz einfach an und für uns völlig normal. Aber jetzt versetz dich doch mal rein in jemanden, der von Glaube keine Ahnung hat, für den das nicht so alles vertraut ist. Nachfolge. Was ist denn das? Was heißt das? Wie sieht das aus? Du gehst ja nicht wirklich einem hinterher, den du tatsächlich siehst. Und trotzdem, dieser Begriff Nachfolge ist im christlichen Glauben, ist fürs Neue Testament sehr zentral. Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Wie machst du das? Was gehört dazu? Was heißt das denn praktisch? Darum geht's heute um Nachfolge und der Bibeltext für heute will uns helfen. Zwei Ereignisse. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Die Jünger aber begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus: Was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, lobte Gott. Also das sind welche, die blicken's gar nicht. Nachfolge? Hä? Und da ist einer, der sagt, ist doch ganz einfach. Fangen wir mal mit dem an, beim Einfachen. Ein Blinder, der sieht. Ein einfaches Leben hatte er nicht. Als Blinder kann er nur betteln. Das ist sein Beruf. Nicht sehr angenehm, ziemlich demütigend, ständig den anderen auf der Tasche zu liegen. Und als Blinder ist er ausgeschlossen vom Tempel mit all den Opfern und auch vom Synagogengottesdienst. Als Blinder ist er quasi von den Menschen abgestempelt und von Gott ganz weit weg. An diesem Tag aber, da ist Hochkonjunktur. Viele, viele Festpilger sind in der Stadt, in Jericho. Sie wollen zum Passafest nach Jerusalem und ihr Weg führt eben direkt durch Jericho. Er sitzt an irgendeiner Ecke an der Straße, hält die Hand auf und bettelt. Der Rubel rollt, die Leute sind spedabel, er ist glücklich. Dann aber ist was komisch. Was ist denn los? Ja, Jesus aus Nazareth ist hier. Und plötzlich ist er wie elektrisiert. Und er schreit: Jesus, Sohn Davids. Ja, wie jetzt? Wie kommt der denn auf Sohn Davids? Was soll denn das? Wieso schreit er denn ausgerechnet das jetzt? Wenn jemand Sohn Davids schreit, dann nicht einfach so, da steckt mehr dahinter. Sohn Davids, wer Jesus als Sohn Davids anruft, sagt damit, das ist nicht nur irgendein Nachkomme dieses großen Königs Davids, sondern das ist der eine, auf den wir alle hoffen. Das ist der eine neue König, der, den Gott schon lange, lange Zeit angekündigt hat durch die Propheten. Und die Erwartung damals war, der eine kommt und dann, der befreit Israel von den Heiden. Der schmeißt die Römer endlich raus. Dieser eine wird die fremden Götter rausschmeißen und auch ihre Anhänger. Messias ist das Stichwort. Die Lichtgestalt Gottes zur Rettung Israels. Und genau das hat Jesus bei seiner allerersten Predigt schon klar gemacht. Das bin ich. Lukas 4. Jesus zitiert da aus dem Alten Testament: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Von Anfang an tritt Jesus auf in dem Wissen, der eine bin ich. Ich bin der Messias. Ich bin von Gott gesandt. Und ich denke mir, wahrscheinlich hat dieser Blinde von dieser Rede irgendwie mitbekommen. Und jetzt ist dieser bei mir in der Stadt. Mensch, das ist doch meine Chance. Ich bin doch blind, ich gehöre doch zu den Armen. Ich gehöre zu denen, die jeden Tag denken, Mensch, Gott, hast du mich vergessen? Und darum schreit er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Heil mich von meiner Blindheit. Du kannst es doch. Nachfolge. Mit diesem Schrei wird das Erste deutlich, was Nachfolge heißt. Ein Nachfolger weiß um die eigene Hilflosigkeit. Aber er resigniert deswegen nicht, sondern schreit zu dem, der helfen kann, zu Jesus. Diesen Blinden kann nichts und niemand davon abhalten, keine äußere Stimme und keine innere Stimme. Und dich? Und Jesus erbarmt sich. Er bleibt stehen, sieht die Not und jetzt kommt was Verrücktes. Da kommt der König, der Sohn Davids, und er macht sich zum Diener für diesen blinden Bettler am Straßenrand. Für einen, der bei allen irgendwie abgestempelt ist. Was willst du, dass ich für dich tue? Und jetzt wird es noch verrückter. Dieser Jesus, man hätte ja erwarten können, der betet jetzt zu Gott im Himmel, dass der was tut, aber nein, er selber heilt. Sei sehend. Stell dir vor, diesem Jesus stehen alle Kräfte des Schöpfers, des Allmächtigen zur Verfügung. Er selber heilt. Und dazu passt, dass der Blinde vorher ihn angeredet hat mit Herr. Und das ist nicht bloß eine Höflichkeitsfloskel, wie wir Herr Schmidt, Herr Meier, Herr Weber sagen. Auf diesem Jesus ruht der Geist des Herrn. Und er ist der Herr. Ob der Blinde das alles wirklich durchschaut hat, weiß ich nicht. Aber er erkennt, was ein Nachfolger Jesu nach und nach auch immer mehr erkennt und durchbuchstabiert. Wer ist denn Jesus? Ist er nun Gesalbter? Ist er nun Gesandter? Nur ein Prophet? Oder ist er Gott selber? Ist Jesus dein Schöpfer? Was würdest du sagen? Und weiß er denn auch um alles, was bei dir so ist? Auch um deine Not? Auch um deine Blindheit? Oder das, was dich gerade plagt? Ist er wirklich Gott? Der Heiland, der zur Welt gekommen ist? Wer ist Jesus für dich? Was siehst denn du in ihm? Der Blinde sieht mehr und tiefer als alle anderen um ihn herum. Und danach erfahren wir, dieser ehemals Blinde nach seiner Heilung, der geht nicht nach Hause, feiert mit seinen Leuten, er ist wieder gesund, geht nicht in ein normales Leben zurück, sondern er folgt Jesus nach. Diese Begegnung, die schenkt ihm nicht nur Augenlicht für sein Leben, sondern eine ganz neue Richtung für sein Leben. Jetzt heißt es Jesus hinterher. Jetzt folgt er der Spur Jesu. Jetzt gilt, was Jesus sagt. Und damit ist er uns ein Vorbild. Glaube an Jesus führt in diese Lebensbewegung mit Jesus. Wir gehen tatsächlich einem hinterher, ohne ihn zu sehen. Natürlich übertragen gemeint, jetzt beginnt dieser Gott mich mehr und mehr zu prägen, mein Leben umzugestalten, auch umzukrempeln. Da wird vieles neu definiert. Und nach welchem Plan macht er das? Nachzulesen in der Bibel. Und das ist unser größtes Glück. Wenn er an uns feilt und arbeitet, dass wir zu seiner Ehre leben, sodass wir ihm gefallen wollen. Frage: Darf Jesus an dir arbeiten, dich verändern? Dein Verhalten, deine Lebensweise? Darf er das? Dieser Bettler geht Jesus hinterher und ihr Weg geht jetzt nach Jerusalem. Dort scheint sich die Heilung schon rumgesprochen zu haben und vieles andere. Jesus reitet in Jerusalem ein und alle jubeln. Alle denken, jetzt kommt das Reich Gottes. Das Gotteslob aus Jericho zieht sich fort oder setzt sich fort bis nach Jerusalem. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wer hätte da nicht mitgejubelt? Wenn man so vieles erlebt mit Jesus, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Jubel, Vorfreude, Sieg, bald sind wir die Römer los. Wenn da nicht Jesus selber im Weg stehen würde. Kurz vorher nimmt er die Jünger zur Seite und redet mit ihnen, erklärt das Ziel. Es hat ja noch gut angefangen. Jesus hat gesagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, da wird sich alles erfüllen, was über den Menschensohn bei den Propheten steht. Und die Jünger denken natürlich, wie alle anderen auch, jetzt. Jetzt besteigt Jesus den Thron, den Königsthron Davids. Jetzt zeigt er den Römern, wer Herr in Israel ist. Und dann beginnt das verheißene Friedensreich. Und wir mittendrinne. Ja, und wenn er tatsächlich der ist, der Menschensohn aus dem Prophet Daniel, dann heißt es ja, alle Völker werden ihm dienen. Und sein Reich hat kein Ende. Und was sagt Jesus? Erzählt ihnen, was passiert, und das ist genau das krasse Gegenteil von dem, was sich seine Nachfolger vorstellen. Er wird nicht über die Heiden herrschen, sondern er wird den Heiden ausgeliefert werden. Er wird nicht den Thron besteigen, sondern er wird ausgelacht, bespuckt, gequält, sogar ausgepeitscht und am Ende getötet. Hallo, und so soll sich die Schrift erfüllen? Das soll Gottes Plan sein? Und dafür die ganzen Wanderjahre durch Israel? Die Jünger begreifen nichts, gar nichts, völlig ballaballa, was Jesus da sagt. Und auch der Hinweis auf Auferstehung, hallo, Auferstehung, das gehört ganz am Ende hin, am Ende der Tage. Nachfolger von Jesus lassen sich von ihm das große Ganze erklären. Das Kreuz passt überhaupt nicht. Ein Messias, der heilt, der Brot vermehrt, Stürme stillt, der den Reichen die Ohren lang zieht, ein antiker Robin Hood, dem folgen wir gern. Aber ein Messias, der leidet, ans Kreuz geht, das auch noch freiwillig? Bist du bereit, dir von Jesus sagen zu lassen, was Sache ist? Bist du bereit, dass er dir die Gesamtzusammenhänge erklärt? Dein Woher und Wohin? Auch wie es um dich persönlich steht? Wir haben gesungen als erstes Lied, er weckt mich alle Morgen und so weiter und so fort. Zu hören, wie ein Jünger hört. Willst du Jünger sein? Ein Schüler oder eben ein Nachfolger? Wir haben den entscheidenden Vorteil, dass wir von Ostern her schauen. Und von Ostern her erschließt sich ja alles nochmal ganz neu. Und so ging es auch den Emmausjüngern. Jesus begegnet ihnen und dann sagt er, ihr unverständigen Leute, euer Herz ist zu träge, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn nicht der Messias dies alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift über ihn gesagt war. Darf Jesus das bei dir machen? Bist du bereit zu lernen? Zu lernen, was von Gott her sein muss? Wie Gott sich das vorstellt mit Versöhnung, mit dem Weg raus aus Sünde und so weiter. Und jetzt kommen wir zur Heilung. Vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du das wünschst. Ich möchte es auch erleben, was dieser Blinde erlebt hat. Jesus erklärt uns, der Lehrer, mein Erbarmen bezieht sich nicht nur auf eure körperlichen Krankheiten, sondern auf euch Menschen als Ganzes. Es geht Jesus nicht nur um die Wiederherstellung deines Augenlichts oder was sonst gerade ist, sondern um die Wiederherstellung deiner ursprünglichen Geborgenheit in Gott. Im Paradies war alles heil, unser Körper und unsere Beziehung zu Gott. Aber seit wir lieber selber wissen, was gut und böse ist, haben wir die Nähe Gottes verloren und stehen unter diesem Fluch. Und die Bibel nennt es der Fluch der Sünde. Und das zieht sich hinein bis in unseren Körper. Jenseits von Eden zahlreiche Defekte, körperlich, seelisch, sozial und so weiter. Und jetzt will Jesus nicht nur die Symptome behandeln, körperlich heilen, sondern die Wurzel allen Unglücks anpacken. Und deshalb stirbt er. Aber all die Heilungen damals, das ist wie so seine Identifikationskarte. Ich bin's wirklich, der eine, der versprochene Retter, der Messias. Am Blinden siehst du es, mit mir beginnt die Heilung der zerrissenen Welt. Aber mein Erbarmen ist umfassend. Ein paar von euch mache ich jetzt schon gesund und irgendwann alle. Jesus besiegt eben nicht nur die Römer oder irgendwelche Bösewichte, sondern besiegt die Macht des Bösen an sich, indem er konsequent nicht an sich selber denkt, sondern an uns, an dich. Indem er konsequent in den Tod geht und den Fluch bricht. Indem er konsequent dein Päckle auf sich nimmt. Und das macht einen Nachfolger Jesu aus, dass er glaubt, Jesus ist mein Sieger. Ich brauche selbst meine geheimsten Dinge, was ich so alles anstelle, vor Jesus nicht zu verstecken. Im Gegenteil, ich halte Jesus hin, weil ich weiß, der hat doch alles schon mit ans Kreuz genommen. Jesu Tod gilt mir. Ja, aber wenn du jetzt gerade krank bist und dir Heilung wünschst, dann wirst du mit dem nicht zufrieden sein, was ich bisher gesagt habe. Jetzt kommt der letzte und der schwerste Punkt. Nachfolger Jesu folgen ihm, egal wie und egal wohin. Es gibt auch für Christen keine Abkürzung um das Leid und das Sterben herum. Erst wenn Jesus ganz am Ende wiederkommt und seine Herrschaft für alle aufrichtet, erst dann kommen die alttestamentlichen Prophezeiungen zu ihrer letzten Erfüllung. Und dann ist jede Form von Blindheit, jede Form körperlichen Gebrechens beseitigt. Alles Böse ist weg, auch der Tod. Aber bis dahin hat jeder sein Päckle zu tragen. Und ich behaupte, keiner wird verschont. Jeder von uns erlebt, wir sind nicht im Paradies. Der eine auf diese Art und der andere auf diese Art. Und das heißt, ich nehme, was Jesus für mich gedacht hat. Und vertraue. Ich freue mich, wenn er mich gesund macht und heilt. Und ich vertraue auch dann, wenn er mir Schweres aufbürdet. Und erlebe in allem, er ist mittendrin dabei. Kannst du das annehmen, wenn Jesus dir Dinge auferlegt und dich nicht heilt? Bis Jesus wiederkommt, ist er unterwegs, um Menschen in seine Nachfolge zu rufen, und er sucht solche, denen er dienen kann, auf die Art, wie er möchte. Und er sucht solche, die ihm dienen. Nachfolge ist das Größte und das Genialste, was wir erleben können. Das Erfüllendste, aber auch das Herausforderndste. Denn Jesus nachzufolgen kostet. Ich sag's mal so: so wenig wie Jesus an sich gedacht hat, sondern an uns, so wenig wird ein Nachfolger an sich denken, sondern sich für andere aufopfern. Und das ist im Kern Nachfolge. Es gibt eine Frage, die in unserer Gesellschaft ganz oft gestellt wird: Was bringt mir das? Ganz typisch, ist aber absolutes Gift für Nachfolge. Was hat es Jesus gebracht, dass er sich hat anspucken lassen, quälen lassen, kreuzigen lassen? Nichts. Aber dir hat es was gebracht. Genauso wenig bringt es dir etwas, wenn du dich in der Nachfolge Jesu für andere aufopferst. Aber anderen bringt es was. Stell dir mal die Frage: Bin ich der Wichtigste, dass ich auf meine Kosten kommen muss? Wir sind alle geprägt von unterschwelligem Egoismus. Wir sind alles Egoisten. Und Jesus lenkt unseren Blick immer wieder dahin: Ist es denn das Wichtigste, dass ich auf meine Kosten komme? Der Blinde folgt Jesus und er fragt nicht, was bringt mir das, sondern er fragt, wem bringe ich was? Und darüber würde ich gerne nach dem Gottesdienst mit euch ins Gespräch kommen. Nachfolge. Jesus nachzufolgen, das Allerschönste, was es gibt. Aber Nachfolge ist nie leicht. Gegenteil von Egoismus. Wir dürfen unterwegs jubeln und uns freuen, fröhlich sein, diesem Jesus hinterher, weil wir kennen, wer er ist. Und wir dürfen hoffentlich erleben, er ist ganz dicht an unserer Seite, in allen Höhen und Tiefen. Und jetzt ist die Frage: Willst du das? Willst du Nachfolger sein? Mit allen Konsequenzen? Amen.